Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 9. Juni. Wir lesen aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 4, Vers 20 bis Kapitel 6, Vers 38 aus der Übersetzung Neues Leben. Salomos Reichtum und Weisheit. Das Volk von Juda und Israel war so zahlreich wie der Sand am Meer. Die Menschen hatten genug zu essen und zu trinken und waren glücklich. König Salomo herrschte über alle Königreiche vom Euphrat bis zum Land der Philister und bis nach Ägypten. Die Einwohner dieser Länder zahlten Steuern an Salomo und blieben ihm sein ganzes Leben lang unterworfen. Der tägliche Nahrungsmittelbedarf für Salomos Palast belief sich auf 30 Sack feinsten Mehls und 60 Sack vom gewöhnlichen Mehl, 10 Mastrinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe sowie Hirsche, Gazellen, Rehe und gemästetes Geflügel. Salomos Herrschaftsbereich erstreckte sich über das ganze Gebiet westlich des Euphrat, von Tifsach bis nach Gaza und über alle Könige, die dort regierten. Und es herrschte Frieden im ganzen Land. Unter Salomos Herrschaft lebten ganz Juda und Israel in Frieden und Sicherheit. Und von Dan bis Beerscheba hatte jeder seinen eigenen Feigenbaum und seinen eigenen Weinstock. Salomo hatte 4000 Ställe für seine Pferde, welche die Streitwagen zogen, und 12.000 Pferde. Die Provinzstatthalter versorgten König Salomo und seinen Hof mit Lebensmitteln. Jeder in dem Monat, für den er zuständig war. Und sie achteten darauf, dass nichts fehlte. Außerdem brachten sie die für die Pferde benötigten Mengen Gerste und Stroh dorthin, wo der König war, wie es ihnen vorgeschrieben war. Gott schenkte Salomo Weisheit, Einsicht und unermessliche Erkenntnis. Seine Weisheit war sogar noch größer als die der Männer aus dem Osten und als alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle anderen Menschen, auch weiser als der Esrachiter Ethan und die Söhne Mahols, Heman, Kalkol und Darda. Sein Ruhm verbreitete sich unter den benachbarten Völkern. Er verfasste 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder. Er beschrieb alle Arten von Pflanzen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der in Mauerritzen wächst. Auch über die Tiere, über Vögel, Reptilien und Fische schrieb er Verse. Die Könige aller Völker schickten ihre Gesandten, damit sie der Weisheit Salomos lauschen sollten, von der man überall gehört hatte. Vorbereitungen für den Bau des Tempels. König Hiram von Tyrus war stets ein treuer Freund von König David gewesen. Als er hörte, dass Salomo zum König gesalbt worden war, schickte er eine Delegation zu Salomo. Daraufhin ließ Salomo Hiram folgende Botschaft zukommen. Du weißt, dass mein Vater David gern ein Haus bauen wollte, um den Namen des Herrn, seines Gottes, zu ehren. Doch wegen der vielen Kriege mit den Völkern, deren Gebiete an das unsere grenzen, war er dazu nicht in der Lage, ehe der Herr ihm nicht den Sieg über alle seine Feinde gab. Doch nun hat der Herr, mein Gott, mir um mich her Frieden geschenkt. Ich habe keine Feinde mehr und alles ist ruhig. Deshalb möchte ich nun ein Haus bauen, um den Namen des Herrn meines Gottes zu ehren. Denn der Herr hat zu meinem Vater gesagt, dein Sohn, den ich auf deinen Thron setzen will, soll dieses Haus bauen, um meinen Namen zu ehren. Deshalb bitte ich dich, auf dem Libanon Zedern für mich fällen zu lassen. Meine Männer sollen mit deinen zusammenarbeiten, und ich will deinen Männern bezahlen, was immer du an Lohn verlangst. Denn du weißt, dass es bei uns niemanden gibt, der so gut Holz fällen kann wie die Männer aus Sidon. Als Hiram Salomos Botschaft erhielt, war er hoch erfreut und sagte, heute sei der Herr gelobt, dass er David einen so weisen Sohn für das große Volk der Israeliten gegeben hat. Und er schickte Salomo folgende Antwort. Ich habe deine Botschaft erhalten und will dir gerne Zedern und Zypressen liefern. Meine Diener werden die Stämme von den Berghängen des Libanon ans Meer hinunterschaffen. Ich werde sie zu Flößen zusammenbinden und an den Ort bringen, den du uns nennst. Danach werden wir die Flöße wieder auflösen und du kannst das Holz dort holen lassen. Erfülle mir dafür meinen Wunsch und liefere Lebensmittel für meinen Hof. So lieferte Hiram so viel Zedern und Zypressenholz an Salomo, wie er verlangt hatte. Salomo schickte ihm dafür jedes Jahr 20.000 Sack Weizen an seinen Hof und 20.000 Eimer Olivenöl. Der Herr schenkte Salomo Weisheit, so wie er es versprochen hatte. Und Hiram und Salomo schlossen ein Friedensabkommen. König Salomo verpflichtete 30.000 Fronarbeiter aus ganz Israel. Er schickte sie abwechselnd in den Libanon, jeden Monat 10.000, sodass jeder Mann immer einen Monat im Libanon war und 2 Monate daheim. Hadoniram war der Aufseher über die Arbeiter. Darüber hinaus hatte Salomo 80.000 Männer, die im Bergland Steine abtrugen, und weitere 70.000 Lastträger. Sie alle wurden bei ihrer Arbeit beaufsichtigt von 3.600 Vorarbeitern. Auf Befehl des Königs bauten sie im Steinbruch wertvolle große Gesteinsblöcke ab und verwendeten sie als Grundsteine für den Tempel. Männer aus der Stadt Gebal halfen Salomos und Hirams Bauleuten, die Holzstämme und Steinblöcke zu bearbeiten und so für den Bau des Tempels herzurichten. Salomo erbaut den Tempel. Im Monat Sif, das ist der 2. Monat des 4. Jahres seiner Herrschaft über Israel, begann König Salomo, das Haus des Herrn zu bauen, 480 Jahre nach dem Aufbruch des Volkes Israel aus Ägypten. Das Haus, das König Salomo für den Herrn errichten ließ, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Vorhalle vor dem Tempel erstreckte sich über die ganze Breite von 20 Ellen und war 10 Ellen lang. Salomo ließ rund um den ganzen Tempel vergitterte, gerahmte Fensteröffnungen einbauen. Und er baute an den Außenmauern des Hauses einen Rundgang, der auch um die Halle und das Allerheiligste herumführte. In dem Rundgang ließ er Kammern einrichten. Der untere Anbau war 5 Ellen breit, der mittlere 6 Ellen und der oberste 7 Ellen. Dadurch entstanden am Haus ringsumher Vorsprünge. Die Balken waren also nicht in die Tempelmauern selbst eingelassen. Die für den Bau verwendeten Steine wurden bereits im Steinbruch behauen, sodass das Gebäude errichtet werden konnte, ohne dass der Klang eines Hammers, einer Axt oder eines anderen Eisenwerkzeugs zu hören war. Der Eingang des unteren Stockwerks befand sich auf der rechten Seite des Hauses. Zum mittleren Stockwerk führten Wendeltreppen hinauf, die dieses auch mit dem 3. Stockwerk verbanden. Als der Bau soweit vollendet war, ließ Salomo das Gebäude mit Bohlen und Brettern aus Zedernholz decken. Er baute den Rundgang um das ganze Haus herum und verband ihn durch Zedernholzbalken mit den Tempelmauern. Die Stockwerke dieses Anbaus waren je 5 Ellen hoch. Und der Herr sprach zu Salomo: Mit dem Haus, das du baust, verhält es sich so. Wenn du alle meine Gesetze und Vorschriften befolgst und meinen Geboten gehorchst, halte ich dir gegenüber die Versprechen, die ich deinem Vater David gab. Ich will bei dem israelitischen Volk leben und mein Volk niemals verlassen. Das Innere des Tempels. Und so baute und vollendete Salomo den Tempel. Im Inneren wurde er mit Zedernholz verkleidet. Die Wände bis an die Decken ließ Salomo mit Holztäfeln und die Böden mit Zypressenholz auslegen. 20 Ellen vor der Rückwand zog er vom Boden bis zur Decke eine Wand aus Zedernholz hoch. So teilte er im Tempelinneren einen hinteren Raum für das Allerheiligste ab. Die vordere Halle vor dem Allerheiligsten war 40 Ellen lang. Die Innenwände des Hauses waren vollständig mit Zedernholz verkleidet, sodass kein Stein zu sehen war. Die Täfelung wurde mit Schnitzereien in Form von Kürbissen und Blüten geschmückt. Das Allerheiligste, in dem die Bundeslade stehen sollte, ließ Salomo im hinteren Teil des Tempels errichten. Dieses Allerheiligste maß in Länge, Breite und Höhe jeweils 20 Ellen. Wände und Decken ließ er mit reinem Gold überziehen, ebenso den Altar davor mit Zedernholz. Schließlich überzog er die Innenräume des Hauses mit reinem Gold und ließ das Allerheiligste, das er mit Gold überzogen hatte, mit goldenen Ketten abriegeln. So war nun der gesamte Tempel mit Gold verkleidet, das Haus und der Altar vor dem Allerheiligsten, alles überzog er mit Gold. In das Allerheiligste ließ Salomo 2 Cherubim aus Olivenholz stellen, jeder von ihnen war 10 Ellen hoch. Die Flügelspannweite jedes Engels betrug 10 Ellen, ein einzelner Flügel maß 5 Ellen. Auch der 2. Cherub war 10 Ellen hoch. Die beiden Cherubim waren in Gestalt und Größe völlig gleich. Beide waren 10 Ellen hoch. Salomo ließ sie mitten im Allerheiligsten aufstellen. Ihre ausgebreiteten Flügel reichten von einer Wand zur anderen und innen berührten sich ihre Flügel in der Mitte des Raumes. Und er ließ die beiden Cherubim vergolden. Die Wände des Allerheiligsten wurden innen und außen mit geschnitzten Cherubim, Palmen und geöffneten Blüten verziert. Der Fußboden des Hauses wurde innen und außen mit Gold überzogen. Für den Eingang des Allerheiligsten ließ Salomo Flügeltüren aus Olivenholz mit 5-eckigen Türpfosten anfertigen. Die beiden Flügeltüren aus Olivenholz wurden ebenfalls mit geschnitzten Cherubim, Palmen und geöffneten Blüten geschmückt und alles wurde mit Gold überzogen. Dann ließ er 4-eckige Türpfosten aus Olivenholz für den Eingang des Tempels und 2 Türen aus Zypressenholz anfertigen. Die Türen waren mit drehbaren Beschlägen versehen und konnten umgeschlagen werden. Auch diese Türen wurden mit geschnitzten Cherubim, Palmen und geöffneten Blüten verziert und das Schnitzwerk mit Gold verkleidet. Die Mauern des Innenhofes wurden aus 3 Lagen behauener Steine und 1 Lage Zedernholz errichtet. Der Grundstein für das Haus des Herrn wurde im Monat Sif des 4. Jahres gelegt. Im Monat Bul, das ist der 8. Monat des 11. Jahres, war der gesamte Bau gemäß allen Richtlinien vollendet. Der Tempelbau dauerte also 7 Jahre. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus der Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 1 bis 29. Die Rede von Stephanus. Der oberste Priester fragte ihn: Ist das so? Da antwortete Stephanus: Ihr Männer, ihr Brüder und Väter, hört mir gut zu. Gott, dem alle Ehre gebührt, erschien unserem Vorvater Abraham, als der noch in Mesopotamien lebte, bevor er nach Haran umzog und dort wohnte. Gott sagte zu ihm: Verlass deine Heimat und deine Familie und zieh fort in das Land, das ich dir zeigen werde. So verließ er das Land der Chaldäer und wohnte vorübergehend in Haran und zog danach, nach dem Tod seines Vaters, in dieses Land, in dem auch ihr jetzt wohnt. Gott gab ihm keinen persönlichen Landbesitz, den er vererben konnte, nicht einmal einen Fußbreit. Doch er gab ihm das Versprechen, dass er ihm und seinen Nachkommen das Land als Erbbesitz geben werde, obwohl Abraham zu diesem Zeitpunkt noch kein eigenes Kind hatte. So sprach Gott: Deine Nachkommen werden als Ausländer in einem fremden Land wohnen. Dort wird man sie versklaven und sie schlecht behandeln, 400 Jahre lang. Und die Nation, in der sie als Sklaven arbeiten werden, werde ich persönlich richten. So sagte Gott: Und danach werden sie aus dem Land ausziehen und mich an diesem Ort verehren. Gott schenkte Abraham den Bund, die unauflösliche Beziehung zu ihm, der als äußeres Zeichen die Beschneidung der Männer hatte. Dann bekam Abraham seinen Sohn Isaak und führte am 8. Tag nach der Geburt diese Beschneidung an ihm durch. Isaak war der Vater von Jakob und Jakob der Vater der 12 Stammväter der Stämme Israels. Sie, die Stammväter, waren neidisch auf Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und rettete ihn aus all seinen Bedrängnissen. Gott bewirkte, dass Josef Annahme beim Pharao, dem Herrscher von Ägypten, fand und stattete ihn mit Weisheit aus. Der Pharao setzte ihn als Regent über Ägypten und seine gesamte Palastverwaltung ein. Da breitete sich eine Hungersnot im ganzen Land Ägypten und auch in Kanaan aus. Die Not wurde immer größer, weil unsere Vorfahren keine Nahrung mehr fanden. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, sandte er seine Söhne, unsere Vorväter, zum 1. Mal dorthin. Beim 2. Mal gab Josef sich seinen Brüdern zu erkennen und so erfuhr der Pharao, aus welcher Sippe Josef stammte. Dann sandte Josef Boten los und ließ seinen Vater Jakob zu sich holen, mit seiner gesamten Großfamilie, insgesamt 75 Personen. So siedelte Jakob nach Ägypten über und starb dort, er und seine Söhne, die Stammväter unserer Stämme. Sie wurden alle nach Sichem überführt und dort in die Grabstätte gelegt, die Abraham den Leuten der Sippe Hamor in Sichem abgekauft hatte. Als die Zeit herankam, auf die sich die Zusage bezog, die Gott dem Abraham gegeben hatte, vermehrte sich unser Volk dort in Ägypten. Das ging so, bis ein anderer Pharao in Ägypten an die Regierung kam. Einer, der Josef und seine Verdienste nicht mehr kannte. Der stellte sich gegen unser Volk und unterdrückte unsere Vorfahren. Er wollte sie zwingen, ihre Neugeborenen auszusetzen, um ihnen so die Zukunft zu rauben. In dieser Zeit wurde Mose geboren, und Gott blickte mit Wohlgefallen auf ihn. 3 Monate lang wurde er in seinem Vaterhaus aufgezogen. Als er dann ausgesetzt wurde, nahm die Tochter des Pharao ihn zu sich und zog ihn wie ihren Sohn auf. So wurde Mose in der gesamten Weisheit der Ägypter unterrichtet, und alles, was er sagte oder tat, gelang ihm. Als er 40 Jahre alt geworden war, stieg in seinem Herzen der Gedanke auf, nach seinen Brüdern und Schwestern zu schauen, den Nachfahren von Israel. Als er dabei miterlebte, wie einem von ihnen Unrecht geschah, wollte er ihn verteidigen und ihn rächen, indem er den Ägypter niederschlug. Er meinte, dass seine Volksangehörigen verstehen würden, dass Gott ihnen die Rettung durch ihn zukommen lassen wollte. Doch sie begriffen das nicht. Am darauffolgenden Tag ließ er sich wieder bei ihnen blicken, als einige von ihnen miteinander kämpften. Er wollte sie miteinander versöhnen und sagte: »Ihr Männer, ihr Brüder, warum handelt ihr ungerecht gegeneinander?« Der, der seinem Mitmenschen Unrecht tat, stieß Mose weg mit den Worten: »Wer hat dich eigentlich als Anführer und Richter über uns eingesetzt? Du willst mich doch hoffentlich nicht umbringen, so wie du gestern den Ägypter umgebracht hast.« Aufgrund dieser Aussage floh Mose und wohnte als Ausländer im Land Midian. Dort bekam er 2 Söhne. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir Psalm 127. Von Gott gesegnet. Ein Lied auf der Pilgerreise von Salomo. Wenn der Herr nicht selbst das Haus baut, dann mühen sich vergeblich, die daran bauen. Wenn der Herr nicht selbst die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Umsonst ist es, dass ihr früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und so das Brot harter Arbeit esst, denn er gönnt seinen Freunden den Schlaf. Wirklich, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, eine Gabe ist die Frucht, die er dem Mutterleib schenkt. Wie Pfeile in der Hand des Kriegers, so sind die Söhne in der Jugendzeit. Glücklich zu preisen ist der Mann, dessen Köcher mit ihnen gefüllt ist. Sie werden nicht scheitern, wenn sie mit ihren Feinden im Stadttor sprechen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 16, die Verse 28 bis 30. Ein Unruhestifter sät Streit, und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. Ein gewalttätiger Mensch betrügt andere Menschen und führt sie auf einen schlechten Weg. Wer die Augen zusammenkneift, hat Böses im Schilde. Wer die Lippen zusammenpresst, hat es schon vollbracht.